Es gab in Breaking Bad Staffel 3, Folge
11.
Keine Sexszene, nichts Anrüchiges.
Ja, es ist erstaunlich.
Weißt,
ne?
Weißt du, was das bedeutet, Luisa?
Dass ich das in Staffel 12 machen muss. In Staffel 12, das wäre schön. In Folge 12.
Oh, da wären wir noch ein bisschen.
Ja, aber das wäre auch schön, wenn es so viel Breaking Bad geben würde. Ja, das waren für mich auch schlechte Nachrichten. Während ich die Folge geguckt habe, dachte ich, ja, und jetzt passiert es nämlich, Jesper. Hau in die Tasten. Und dann fiel mir auf, nein. Nein.
Einfach nein.
Einfach nein.
Ja, ich bin gespannt auf nächste Woche. Mhm. Wenn das denn da passiert, nicht, dass das dann, dass du hast dich,
aber
ja schon
bin
öfter
mir ziemlich sicher. Ja, ja. Immer nur mit der gleichen Folge, muss man sagen, mit der ich mich geirrt habe.
Du musst es dann aber nächste Woche für Lukas beschreiben.
Ja. Ja, Lukas, ich werde alles geben. I promise.
Wir sind angekommen in Staffel 3, Folge 11 von Breaking Bad. Falls ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, wir reden Folge für Folge über Breaking Bad, Staffel für Staffel, von hinten nach vorne. Ich kenne die Serie noch nicht, Luisa schon. Ja, und diese Folge trägt den Titel Offene Worte und im Englischen Abiqui.
Ja, ich habe gerade noch mal geguckt, wieso, wie man das
Abiqui
ausspricht.
Abiqui?
Abiqui.
Abiqui?
Nee, Abiqui.
Abiqui.
A, also ja. Google sagt Abiqui.
Abiqui.
Ja.
Und warum heißt die so?
In Abiqui hat Georgia O'Keeffe gelebt.
Ach, das ist ein Ort.
Ja. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also Albuquerque ist ja schon wirklich absolut weird als Name.
Ja, aber auch ein bisschen cool.
Abiqui, das weiß ich jetzt nicht. Werde ich nicht so warm mit, ehrlich gesagt.
Wer hat da gewohnt? Ich habe da gar nicht zugehört.
Georgia O'Keeffe, die Malerin der Vagina-Bilder.
Ah, okay. Okay, wer ist das jetzt? Aber jetzt bin ich wieder an Bord.
Ja, gut.
Interessant, dass man hier im Deutschen dann wieder den anderen Titel oder einen anderen Titel genommen hat.
Ja.
Und ich habe erst gedacht, naja, hat man es dem deutschen Publikum wieder nicht zugetraut, eine Transferleistung zu leisten. Aber ich habe es ja auch nicht hingekriegt.
Nee.
Ich habe den Titel auch nicht verstanden.
Ja gut, du wohnst aber auch nicht in Amerika. Ja, warum solltest du diese komische Stadt jetzt kennen?
Wobei ich mich frage, ob die Amerikaner die Stadt selbst kennen, wenn sie denken, dass Europa ein Land wäre.
Ja, und dass die Hauptstadt von Frankreich Italien ist.
Ja.
Ja, stimmt natürlich. Ja, aber so ist es tatsächlich.
Wir haben im Übrigen auch Hörer in Amerika.
Wirklich?
Ja. Scheint Leute zu geben, die in Amerika wohnen, Deutsch sprechen, Breaking Bad mögen und unseren Podcast gefunden haben.
In Texas gibt es auch eine Gemeinde, die deutschsprachig ist.
Ich glaube, da gibt es ein paar mehr Gemeinden. Liebe Grüße nach Amerika, über den großen Teich.
Ja, tut mir leid, dass wir uns jetzt lustig gemacht haben über eure Geografiekenntnisse.
Wir müssen aufpassen, sonst dürfen wir nicht mehr einreisen. Deswegen reden wir jetzt lieber über den Cold Opener.
Nicht mehr einreisen, vor allem, wie oft warst du denn schon da?
Noch gar nicht.
Ich auch nicht. Okay.
Also wir sehen Jesse und Jane zusammen in der, in Anführungszeichen, Vagina-Kunstausstellung, die sich als eine Darstellung von Türen herausstellt. Jesse versteht nicht, warum jemand immer wieder eine Tür malen sollte. Jane versucht es Jesse zu erklären. Die Zigarette, die Jane dabei raucht, ist jene, welche Jesse in der Folge davor fand. Wir erinnern uns, er hat in seinem Aschenbecher im Auto einen Zigarettenstummel mit so einem Kussmund draufgefunden.
Oder mit Lippenstiftspuren, genau. Aber auch ein Kussmund. Ja.
Das war Janes Kussmund. Mhm. Und wir haben hier eine Rückblende. Und ich finde die ganz schön, weil wir lernen, dass Jesse mit Jane in dieser Ausstellung war.
Ja.
Das wussten wir nicht, oder?
Das wussten wir nicht. Sie wollten ja dahin und wir dachten ja, es hätte nicht stattgefunden, weil er ja dann mit Walter in die Wüste gefahren ist, um Meth zu kochen.
Ja, das ist Alternativprogramm, ne?
Ja. Ja, war schön, dass sie trotzdem da waren. Und das Gespräch danach im Auto war ja auch wirklich nochmal schön. Und da habe ich wirklich auch nochmal gedacht, wenn Jane so geblieben wäre, dann wäre sie ja wirklich auch ein toller Charakter und irgendwie eine tolle Rolle gewesen, aber so wie sie dann ja wurde, war ich ja nun mal froh, dass Walter nicht eingegriffen hat. Das wissen wir ja.
Du mochtest sie ja nicht am Ende.
Ja.
Bist wirklich eiskalt, Lisa.
Ja.
Sie starrt mich auch mit eiskalten Augen an.
Ja.
Ich bin froh, dass Walter nicht eingegriffen hat. Jesse ist auf jeden Fall ein alter Romantiker in der Szene.
Mhm.
Er sagt nämlich, weil Jane sagt, dass Dinge eben nicht immer perfekt sein müssen oder perfekt sind.
Ja.
Und Jesse sagt, ich finde, ein paar Dinge sind es.
Ja, weil sie vorher gesagt hat, es gibt ja nichts, was perfekt ist. Ja.
Das war wirklich süß von Jesse.
Ja.
Ich mochte auch sein Outfit. Sein Gelb.
Die Mütze fand ich wirklich eine 0 von 10. Fand wirklich? Ich wirklich richtig, richtig schlimm. Der Bommel sieht auch so bescheuert aus. Also, nee. Ich habe wirklich noch gedacht, als man dann so diese Mütze so von hinten gesehen hat. Albtraum.
Wie findest du denn das mit den Türen? Wie würde dich eine Ausstellung interessieren, in der eine Tür auf verschiedenste Art und Weise dargestellt ist? Oder würdest du so wie Jesse denken, warum zum Teufel sollte man sich die Mühe machen und immer wieder eine Tür malen?
Ich glaube, ich bin absolut kein Kunstversteher. Kunst im Sinne von darstellende Kunst. Musik finde ich natürlich schon toll. Aber ich würde mir das nicht angucken. Ich war mal in Barcelona auf der Suche nach einer Toilette. Ja, schon wieder.
Warte mal, du warst in Barcelona auf der Suche nach einer Toilette und bist dabei zufällig in eine Kunstausstellung
und
gestolpert.
Und es gab weit und breit nichts, außer ein Museum von Miró. Bin ich da halt reingegangen.
Aufs Klo musstest.
Ja, die Toiletten waren auch nicht besonders sauber, eher so eine 4 von 10. Aber dann bin ich trotzdem auch noch durch die Ausstellung gegangen, weil ich dachte, ich habe 20 Euro Eintritt bezahlt.
Wirklich?
Ja.
Aber eigentlich nur fürs Klo?
Ja, naja. Ja, muss ja trotzdem erstmal Eintritt bezahlen. Nee. Ich glaube, ich verstehe nicht viel von Kunst. Deswegen, mich hätte das jetzt auch nicht berührt, obwohl ich verstehe schon, was Leute daran finden. Und ich habe auch verstanden, was Jane jetzt gesagt hat mit den Türen, dass sie halt versucht hat, ihr Zuhause darzustellen. So. Und sie hat diesen Ort halt so geliebt, dass sie es immer wieder, dass sie den immer wieder malen wollte. Und das kann ich schon verstehen. Das ist ja auch toll und das ist ja auch schön, wenn man sich da 12 Türen anguckt und das so sehen kann und sich da und da wirklich was reininterpretieren kann. Das finde ich toll, wenn Leute das können. Ich kann es halt nicht.
Das ist ja auch in Ordnung.
Da war auch ein Raum, der war einfach nur voll mit Alufolie. Da habe ich gedacht, was soll das denn? Miró.
Seid ihr bescheuert?
Sag mal, spinnt ihr? Also die Klos sind nicht sauber und dann auch noch das hier. Ich weiß nicht weiter.
Ganz schockiert.
Ja.
Da war ein Raum, der war voll mit Alufolie.
Ja.
Ich mochte aber das Gespräch zwischen den beiden. Ich fand, das war irgendwie, weil es war so aus dem Leben.
Ja.
Weil diese Diskussion, die beiden führen, die wird ja vermutlich 10.000-fach auf dieser Welt ständig irgendwo geführt. Hey, ich verstehe das nicht, warum ist der Raum voll mit Alufolie? Der Ansatz ist doch jener, der Autor war früher in der Grundschule und hat sein Brot immer in Alufolie gewickelt bekommen und der Autor musste 4-mal die 4. Klasse wiederholen, deswegen ist unglaublich viel Alufolie dabei draufgegangen und die komplette Alufolie, die der Autor dieses
Autor,
Werkes,
ne?
Der Künstler, es kann ja auch ein Autor sein, der in der Schule war und dann gedacht hat, ich kleide mal einen Raum mit so viel Alufolie aus, die ich gebraucht habe. In meinen 8 Jahren der Grundschule.
Ja.
So, also dieses Gespräch, das hatten wir selber ja vermutlich auch schon mindestens 10-mal mit irgendwem.
Ja.
Und dass man so einen Einblick bekommt in einen normalen Alltag, ein normales Gespräch zwischen den beiden, fand ich irgendwie schön. Wobei ich auch gedacht habe, jetzt bitte nicht noch eine Rückblendenfolge, nachdem wir mit der Fliege ja schon so eine komische Folge hatten, die. Zu der uns im Übrigen Lennart der Weise einen langen Kommentar hinterlassen hat bei Spotify.
Ja.
Wenn euch ein paar Hintergründe der Folge interessieren, schaut euch gerne mal den Kommentar dazu an. Fand ich interessant zu lesen.
Hat er noch neue Aspekte reingebracht?
Ein paar Facts, ja.
Oh.
Aber das sprengt jetzt den Rahmen, Lisa, denn wir haben einen tighten Timeschedule.
Das stimmt.
Aber vielen Dank für den Kommentar. Habe ich interessiert gelesen. Und ja, ich habe gedacht, bitte jetzt nicht noch so eine Rückblendenfolge. Oder noch so eine Füllerfolge. Ja. Wobei die Fliege am Ende ja keine Füllerfolge war. Aber ich habe gedacht, das wäre mir jetzt zu viel.
Ja.
Und ich war dann recht froh, dass es dann ohne Jane weiterging.
Ja. Ja, das wäre jetzt auch ein bisschen nervig gewesen.
Wir steigen nämlich jetzt ein mit Hank.
Ja.
Hank versucht bei der Physiotherapie wieder laufen zu lernen. Dafür hängt er in einer Vorrichtung an der Decke, die seine Beine entlasten. Trotz aller Anstrengung und Maries Anfeuerung schafft er es nicht. Marie bringt anschließend vermeintlich gute Neuigkeiten. Hank könne nach Hause. Lisa ist irritiert, schließlich könne er noch nicht wieder laufen. Maries Erklärung, er habe die gleiche medizinische Ausrüstung nun in seinem eigenen Schlafzimmer, nimmt Hank nicht gut auf.
Ja.
Erstmal, wie weird ist das bitte, dass seine ganze Familie bei dieser, ich weiß nicht, kann man dazu Übung sagen, bei der Physiotherapiestunde dabei ist. Also selbst bei einer normalen wäre das ja schon komisch, wenn deine Familie daneben sitzt. Aber wenn man, klar, ich kann verstehen, dass man, wenn es zum ersten Mal, wenn es darum geht, dass er wieder läuft oder versucht zu läuft, zu laufen nach diesem Angriff, dass es dann für die Familie ein wichtiger Moment ist. Aber gerade, ich finde, bei Merida, es ist verständlich irgendwie, ja, aber gerade, dass Skyler und Walter Jr. da noch hocken.
Ja.
Ich hätte erwartet, aber das können wir von Skyler nicht erwarten, dass sie sensibel genug ist, in der Situation zu erkennen, dass es Hank unangenehm sein wird.
Ja.
Dass es für ihn bloßstellend ist. Dass sie dann von sich aus sagt, hey, komm, Walter, wir gehen mal in die leckere Kantine und ziehen uns ein paar Nudeln rein.
Ja.
Aber sie saß da ja einfach mit ihm.
Mhm. Gerade weil Hank ja so ein Performer ist und so ein wirklicher überzogener Mann im, ja,
im toxischen Sinne.
Genau, ja. Können die ja nun mal wirklich wissen, dem ist das hier nicht recht. Und selbst wenn Skyler und Walter Jr. das selber nicht merken, hätte Marie das ja auch wissen können und hätte die wegschicken können und müssen, finde ich.
Ja.
Also, und dass er immer giftiger wird, kann ich schon verstehen, so wie die irgendwie die ganze Zeit schon auf ihm rumtrampeln. Das, und Maries Laune wird ja immer besser und besser, immer aufgesetzter, je schlechter seine Laune wird. Und das ist ja fast schon verhöhnend.
Ja, und ich frage mich dann in dem Zuge auch, ob dieses Familienbanden-Ding, sie sehen sich ja selber als eine sehr enge Familie, nicht doch ein bisschen verlogen ist.
Ja.
Weil wenn sie wirklich so dicht, so close miteinander wären, dann hätte entweder hätte Hank dann kein Problem damit oder Skyler und Walter Jr. wären sensibel genug zu erkennen, wann es eben dann doch zu close ist.
Ja. Ja, ich finde sowieso, dass diese ganze Familie sehr verlogen ist. Ich finde nicht, dass das eine Familie ist, bei der man sich wünscht, dass die eigene Familie auch so wäre. Oder irgendwie. Also, weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass sie nett miteinander umgehen. Und ich kann verstehen, dass Hank sagt, er ist doch noch nicht gesund. Er möchte kein Krankenhausbett in seinem Schlafzimmer haben. Und dass er das irgendwie so räumlich voneinander trennen möchte.
Ja.
Und dass er gesund wieder nach Hause gehen möchte, weil das ist der Ort, an dem er gesund ist, an dem er glücklich ist, an dem das Leben für ihn in Ordnung ist. Und das Krankenhaus ist dann jetzt halt der Ort, an dem es ihm nicht gut geht. Aber für ihn ist es wahrscheinlich so eine Grenze, aus dem Krankenhaus heraus zu kommen, zu gehen ja dann wahrscheinlich nicht, und dass er dann wieder sein normales Leben führen möchte. Und das jetzt zu vermischen, kann ich mir vorstellen, ist ja wirklich nicht ganz einfach.
Ja, aber es scheint ja unrealistisch zu sein, dass er nach Hause kommt und auf seinen eigenen Beinen läuft. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, okay, wie realistisch ist jetzt seine Wunschvorstellung, erst aus dem Krankenhaus zu kommen, wenn er wieder gehen kann. Aber ich finde, dass es in dieser Familie Schrader and White offenbar gang und gäbe ist, Entscheidungen einfach über die Köpfe anderer hinaus zu treffen.
Ja.
Nämlich, dass Marie die Einrichtung zu Hause einbauen lässt, ist ja per se jetzt kein schlechtes Ding, dass sie sich drum kümmert. Aber dass sie mit ihrem Mann da nicht drüber gesprochen hat, das, ich finde, da hat er guten Grund, sich drüber aufzuregen. Auch wenn man natürlich sagen könnte, naja, nüchtern betrachtet, brauchst du das aber.
Ich glaube, er weiß noch gar nicht, so unterbewusst wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, ihm hat noch keiner wirklich so straight ins Gesicht gesagt, wie es Marie gesagt wurde, dass das jetzt wahrscheinlich erstmal so bleiben wird. Und er merkt wahrscheinlich anhand dieser ganzen Aktion, dass es wahrscheinlich so ist, aber wahrscheinlich hat ihm das noch keiner gesagt. Also Marie redet mit ihm ja auch nicht darüber. Sie hätte ja antworten können, Hank, du brauchst es aber erstmal. Du wirst erstmal nicht mehr laufen können.
Ja, oder man hat es ihm so gesagt und er ist einfach in dieser Denial-Phase, dass man es einfach nicht glauben möchte. Das ist, glaube ich, auch normal bei so einschneidenden Erlebnissen.
Ich kann mir vorstellen, dass wir das aber gesehen hätten, wenn ihm das gesagt worden wäre, weil es ja für die Serie auch super interessant gewesen wäre, seine Reaktion zu sehen, wenn er erfährt, dass er jetzt erstmal nicht mehr laufen kann.
Aber ist das nicht komisch, einem Patienten nicht zu sagen, nicht eine realistische Einschätzung zu geben?
Du weißt ja, wie Hank ist, wie abblockend. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Arzt,
dass er sich das nicht traut.
Dann, ja, das oder das nicht so klipp und klar rüberbringt, wie er es vielleicht müsste. Und dass Hank immer wieder dann Möglichkeiten hat, Ausflüchte zu finden und halt sich das nochmal wieder schön zu reden.
Ja.
Auch wenn er ja offensichtlich, das sehen wir ja an seinem Verhalten, offensichtlich innerlich schon weiß, dass das jetzt erstmal nicht so einfach
ist. Stimmt, man sieht es ihm auch ein bisschen an, dass das wieder richtig gut gespielt von Dean Norris, dass da schon ein Zweifel in seinem Gesicht ist.
Ja.
Oder so dass es eine Trotzreaktion sein könnte.
Ja.
Mehr Hank sehen wir aber gar nicht in der Folge.
Nein.
Wir machen mit Jesse weiter. Denn Jesse kommt zu spät zur Selbsthilfegruppe. Danach zeigt er sich verärgert darüber, dass seine beiden Freunde untätig waren im Vertrieb der Drogen und lediglich Badger Meth von Skinny gekauft hat. Mhm. Andersrum.
Nee, Skinny von Badger, ja.
Genau. Was ich kurios fand. Das Skinny, ja, aber sollte er nicht auch was verkaufen? Hätte er sich nicht selbst das Meth abkaufen können?
Aber er macht es wahrscheinlich lieber so, damit ihm nicht unterstellt werden kann, dass er irgendwie zu wenig Geld gegeben hätte oder was auch
okay,
immer.
Okay, dann immerhin ist er aufrichtig.
Ja.
Die beiden äußern ihre moralischen Bedenken, doch Jesse will vormachen, wie es zu laufen hat und macht sich an Andrea ran, die neu ist in der Gruppe.
Ja.
Erstmal finde ich es, ich habe hier schon viel drauf rumgeschlagen auf Badger und
ja.
Skinny Norris, will ich immer sagen, aber heißt ja Skinny Pete. Aber die Entwicklung, die sie jetzt in dieser und auch in der letzten Folge machen, gefällt mir wirklich ziemlich gut. Sowohl, dass sie beide moralische Bedenken haben, Meth an die Sitzungsmitglieder zu verkaufen,
ja.
Als auch, dass beide erkennen, also plötzlich das eigentliche Hilfsangebot der Selbsthilfegruppe plötzlich annehmen. Und
ja.
Obwohl sie aus einem anderen Grund dahin gegangen sind, plötzlich erkennen, oh, das ist was Gutes für uns. Und es scheint ja auch so, weil die beiden dann in der späteren Szene über ihre Bewährungsstufen reden, dass die beiden das vorher gar nicht realisiert hatten eigentlich, in was für einer Situation sie gerade stecken und dass es ja einen Ausweg gibt, ja. Den ihnen vorher keiner gezeigt hat.
Ja.
Und beide handeln plötzlich ja nach einer Moral, was sie vorher nicht getan hatten. Und beide sehen plötzlich irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Und ich finde das total schön, weil das so eine, das ist ja eine total kleine Side-Story in Breaking Bad, die mir aber richtig gut gefällt und die auch irgendwie, ich hoffe, realistisch ist, dass das genauso abläuft, dass Leute ohne Hoffnung und ohne große Erwartungen in so eine Gruppe kommen und dann plötzlich merken, ah, es kann sich was verändern.
Ja. Ja, ich glaube schon, dass es wahrscheinlich auch nicht unrealistisch ist, dass es so läuft. Ich finde, man kann Skinny Pete und Badger nicht so doll über einen Kamm scheren. Ich finde, Skinny Pete hatte eigentlich die ganze Zeit einen moralischen Kompass.
Mhm.
Ich finde, der hat sich nicht so aufgeführt wie Badger zwischenzeitlich. Der hatte ja die ganze Zeit Bedenken. Der hat ja auch abgelehnt erstmal, als Jesse ihn in Staffel 2 gefragt hat, ob die nicht wieder zusammen ihr Ding machen wollen. Dann hat er ja auch Nein gesagt, nachdem was mit Combo passiert ist und so. Mhm. Und er lässt sich ja nur immer wieder überreden. Er ist halt eigentlich irgendwie ein guter Freund, finde ich. Und deswegen lässt er sich immer wieder auf alles ein. Und Badger, finde ich auch, wirkte hier erstmal ein bisschen so, ja gut, wir müssen halt auch überleben, mein Gott.
Ja.
Dann bleiben halt Leute auf der Strecke. Und ja, hier zeigt sich ja wirklich eine andere Seite von ihm. Das finde ich auch.
Und wir sehen, dass es offenbar ein christliches Angebot ist. Das Ganze findet in der Kirche statt. Haben wir das
stimmt.
Schon? Haben wir das schon? Das wussten wir vorher nicht, oder?
Nee, wir haben nur mal so Treppenstufen gesehen und die hätte ich jetzt nicht unbedingt einer Kirche zugeordnet. Aber das stimmt. Wir haben jetzt gesehen, es ist in einer Kirche, ja. Ob es wirklich ein christliches Angebot ist oder ob die Kirche die Räumlichkeit nur zur Verfügung stellt,
und
weiß ich jetzt nicht.
Ich finde es irgendwie cool, dass sich dieses moralische Blatt ein bisschen gewendet hat. Nicht Badger und Skinny Pete sind plötzlich ein schlechter Einfluss für Jesse, wie es ja am Anfang gewirkt hat, sondern Jesse jetzt plötzlich für die beiden.
Ja.
Weil Jesse noch zu diesem Zeitpunkt noch anders drauf ist. Der möchte nämlich der Neuen in der Gruppe Andrea was verkaufen. Bei Andrea angekommen, machen die beiden auf dem Sofa rum. Mhm. Ich dachte erst, jetzt kommt die Szene.
Mhm. Ja.
Jetzt muss ich mir gleich die Augen zuhalten. Ja. Aber sie werden unterbrochen von Andreas Sohn und Andreas Grandma. Jesse hat vorher noch versucht, Andrea zu überreden, ob er nicht ein bisschen Meth besorgen soll.
Mhm.
Jesse und Andrea nähern sich im Laufe der Folge weiter an, gehen zusammen essen. Als Andrea dann vorschlägt, doch Meth nehmen zu können, ist Jesse entsetzt und wirft ihr vor, sie sei eine schlechte Mutter.
Ja.
Andrea meint, er sei nicht in der Lage, sie verurteilen zu können. Als die beiden sich vertragen, spricht Andrea über ihren jüngeren Bruder Thomas. Dieser sei von einer Gang aufgenommen worden und habe im Alter von 10 Jahren als Prüfung jemanden töten müssen. Es stellt sich heraus, dass dieser jemand Combo war.
Ja.
Das war schon eine interessante Storyentwicklung, die da stattgefunden hat.
Ist so, ne? Ja, finde ich auch. Also erstmal, das Kind von ihr kommt rein, heißt Brock.
Mhm.
Aber da schon denken, wowie. Und Brock sieht nicht aus wie Tuco.
Ja, der sieht wirklich ein bisschen aus wie ein junger Tuco.
Ja, also ich spoiler hiermit nichts. Zumindest würden
Brock
wir jetzt nicht erfahren. Er ist nicht der Sohn von Tuco.
Das wäre auch. Also ich fand das schon irgendwie ein bisschen doll, so als Coincidence, dass ihr Bruder Combo erschossen hat.
Ja.
Hab dann aber gedacht, naja gut, ist halt eine gute Story so, aber wenn das jetzt der Sohn, wenn sie jetzt mit Tuco noch einen Sohn hätte, das wäre ja mega absurd.
Ja, ist auch nicht so. Also zumindest würden wir es nicht erfahren. Aber da habe ich schon mal gedacht, well. Und dann gab es ja diesen Streit zwischen Jesse und Andrea. Und dass er von ihr schockiert ist und sagt, was für eine Mutter bist du eigentlich, dass du jetzt Meth nehmen möchtest? Du willst auch gleich den Kleinen ab. Oder der Kleine kommt auch gleich zurück in ein paar Stunden. Scheinbar scheint die Wirkung ja nicht so lange anzuhalten, weil sie sagt ja auch erst ein paar Stunden. Und ich finde es so gut, wie sie dann aufsteht. Sie steht nackt vor ihm, muss man auch erstmal so selbstbewusst sein. Und dann nämlich noch ihn so zu kritisieren, finde ich crazy. Und sie hat das wirklich gut gemacht, weil ich habe auch gedacht, das ist von Jesse einfach richtig dreist. Ich kann den Gedanken verstehen, zu sagen, also dass es irgendwie für ihn was ändert, dass sie ein Kind hat.
Ja.
Aber es ist ja irgendwie nicht okay, jemanden auf das Mutterdasein zu reduzieren und an den andere Ansprüche zu haben, als an sich selbst, nur weil man kein Kind hat oder.
Ja, und die beiden kennen sich jetzt einen Tag.
Ja, ja.
Und wenn überhaupt. Und dann quasi sich das herauszunehmen, jemanden sowas an den Kopf zu werfen, ist toll. Also der Beweggrund war vielleicht der richtige. Aber absolut unangebracht. Ja. Aber mir hat sehr, sehr gut gefallen, wie die Situation aufgelöst wurde. Weil ich habe dann erwartet, okay, Jesse geht jetzt nach Hause und die beiden sind irgendwie im Streit und dann vertragen sie sich vielleicht wieder.
Ja.
Aber sie vertragen sich ja quasi sofort, weil Jesse offenbar realisiert, dass er zu weit gegangen ist und er sagt das auch. Und da habe ich mir zu viel rausgenommen. Und Andrea sagt das auch.
Ja, sie entschuldigt sich auch und sagt, ich bin auch zu weit gegangen. Und das
fand ich auch nicht unbedingt, aber na gut, ich meine, damit Jesse sich besser fühlt, entschuldigt sie sich auch. Das ist ja jetzt nicht unüblich.
Ja, stimmt.
Und dann führt das eben dazu, dass die beiden über ihren Bruder reden, über Thomas.
Ja.
Und Jesse erfährt eben, dass Thomas offenbar Combo erschossen hat.
Ja.
Ich bin froh, dass Jesse dann irgendwie doch noch einen moralischen Boden irgendwo hat. Nachdem das jetzt nicht so ganz so sicher war in den letzten Folgen.
Das stimmt, aber ich finde es trotzdem auch krass. Er fängt ja erst an, sie als Menschen zu sehen, den man nicht wieder in den Drogensumpf zieht, als er erfährt, dass sie einen Sohn hat.
Mhm.
Und das ist schon schlimm, weil vorher hat er ja auch schon mit ihr rumgemacht und so. Das ist ja jetzt nicht. Und es ist so krass, dass sie ihm trotzdem im Prinzip noch egal gewesen wäre.
Ja.
Und das Geld für ihn wichtiger gewesen wäre. Und durch den Sohn scheint er dann aufzuwachen. Und ich finde, es zeigt auch ein bisschen, Jesse ist gerade irgendwie in einer Welt, die ihn so irgendwie dazu zwingt, böse zu sein. Aber er will es ja eigentlich gar nicht unbedingt sein. Sonst würde er ja, also wer wirklich böse ist, würde auch dann, glaube ich, trotzdem nicht zurückschrecken.
Nee, das stimmt. Aber ganz einwandfrei ist es halt
trotzdem
nicht.
Genau.
Aber irgendwie passt es auch zu ihm. Also
ja. Finde ich auch, dass das für ihn die Situation dann ändert. Ja, und mit Combo ist natürlich irgendwie krass, aber ich finde es schön, dass es so ist, wie du schon sagst, es ist natürlich krasser Plot-Twist. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt auch mal die Perspektive der Menschen sehen, die Angehörigen von dem Kind sind, was jemanden erschossen hat.
Mhm.
Und wie die damit umgehen.
Ja.
Hätte man ja nicht unbedingt erwartet, dass wir das jetzt.
Nee, aber das stimmt, das ist ein guter Einblick in eine andere Seite dieser ganzen Problematik.
Ja.
Von der ich ja sowieso eigentlich mehr erwartet hatte, dass wir ein bisschen mehr über die Opfer dieser ganzen Drogennummer erfahren. Ja. Und man sieht es Andrea auch richtig an, dass sie da extrem drunter leidet, was mit ihrem Bruder passiert ist, auch diese Hilflosigkeit, weil sie ja eigentlich, sie weiß ja, dass für ihren Bruder gibt es dann eigentlich keinen Ausweg. Also entweder halt eine Karriere irgendwie, eine Karriere in der Gang oder halt, also vermutlich der Tod, weil aus der Gang rauszukommen, ich glaube, das ist, weißt du mehr drüber, Luisa?
Ja, da weiß ich mehr drüber und das ist nicht drin.
Gut, vielen Dank für wir schalten zurück ins Studio.
Ja.
Das war Luisa live aus Mexico City.
Genau. Ah, nee, lieber.
Wie beurteilst du denn grundsätzlich Jessys Kontakt zu einer Drogenabhängigen oder ehemaligen Abhängigen, weil mein initialer Gedanke war, dass das nicht gut für ihn sein kann. Grundsätzlich, dass zwei ehemalige Abhängige zu Abhängenden werden.
Ja,
Ich habe dann aber gedacht, naja, auf der anderen Seite weiß dann ja jeder, durch was der andere gegangen ist. Und man hat einfach eine viel tiefere Verbindung und hat die gleichen Themen, über die man sich austauschen kann. Aber wir haben das ja bei Jane gesehen, was passieren kann.
Eben. Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich gut, wenn man selber süchtig ist, mit jemandem zusammen zu sein, der auch irgendwie süchtig ist. Ich glaube, das, was du sagst, dass man sich dann versteht, das ist auf jeden Fall wichtig und das ist bestimmt auch ein riesiger Vorteil. Wahrscheinlich wäre es dann aber halt gut, wenn der andere von etwas anderem abhängig gewesen wäre.
Fußball zum Beispiel oder Sportwetten.
Shoppen. Dass vielleicht beide wissen, was Sucht bedeutet. Mhm. Und sich daher nicht verurteilen, wenn irgendwelche Dinge passieren, die jemand nicht verstehen könnte, der halt nicht nach irgendwas mal süchtig war. Aber am Ende des Tages, habe ich es ja bei Jane auch schon gesagt, zwei Nichtschwimmer können sich nicht vorm Ertrinken retten. Also es ist, glaube ich, zwei Drogenabhängige zusammen wahrscheinlich doch sehr, sehr schwierig.
Ja.
Ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber gerade Andrea ist ja hier auch nur einen kleinen Schritt davon entfernt gewesen, dann doch zu Jesse zu sagen, komm, lass das blaue Zeug ausprobieren.
Ja.
Also, die hätten sich genauso reingeritten, wenn sie nicht den Sohn hätte. Die hätten sich genauso in das Gleiche reingeritten wie Jane und Jesse.
Wie erklärst du dir die Reaktion der Grandma? Die ist nämlich genervt, als sie ihn sieht. Also, als sie Jesse sieht, die sagt so, ich glaube, sowas wie Disgrace oder sowas, also auf Spanisch. Und ich bin irgendwie müde oder so. Ich kann das nicht mehr, so nach dem Motto. Sie ist wirklich genervt und verlässt auch sofort das Haus dann wieder. Meinst du, dass sie dass Andrea schon oft mit Junkies zu Hause abhängen? Und
bestimmt.
Ja gut, sie ist ja drogenabhängig, deswegen wäre sie nicht in der Gruppe. Das wird ihre Grandma wohl wissen.
Ja.
Und dass sie öfter den Kontakt hatte zu anderen Junkies.
Also ich fand Abuela toll. Ich fand die richtig gut ausgesucht und ich fand auch die Reaktion richtig, richtig gut, weil man richtig gemerkt hat, die hat einfach gedacht, ja, ey, nicht schon wieder, es kann einfach nicht sein. Weil ja Andrea auch gesagt hat, Jesse ist auch aus der Gruppe, der ist eine Art Mentor, aber es ist ja klar, der hat dann auch irgendwie so eine Vergangenheit.
Toller Mentor, wenn er direkt mit nach Hause kommt.
Genau, ja.
Nach also der ersten Sitzung.
Genau, super unseriös und es wird ihr schon klar sein, was da eigentlich abgeht. Jesse hat ja auch noch irgendwie Wunden im Gesicht von der Prügelei mit Hank oder er verprügelt wurde von Hank eher so. Und er sieht ja wirklich auch,
Klamotten.
Aus wie ein Junkie. Ja, genau. Also es ist ja schon, ich kann da schon verstehen, dass die erstmal so reagiert, wie sie es halt tut und einfach geht. Was soll sie denn noch machen? Andrea ist ja erwachsen.
Zumal sie ja offenbar auch die Verantwortung für Brock übernommen hat, weil Andrea nicht in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen und dass ihrer Großmutter das auf die Nerven geht. Und auf die Nerven geht es vermutlich noch untertrieben.
Ja.
Die wird ja sicherlich auch selber ihre Probleme haben. Und die Probleme ihrer Enkelin werden offenbar nicht kleiner.
Ja.
Jesse sucht Thomas auf anschließend und kauft bei ihm Drogen. Und marschiert anschließend, also er kauft nicht bei Thomas Drogen, sondern sagt Thomas, er möchte Drogen kaufen und dann kommt die Gang vorgerollt in ihrem coolen Auto, in ihren coolen Shirts. Und dann gibt er ihnen das Geld, sie fahren weg. Thomas gibt ihnen dann doch die Drogen aus seinem Pullover.
Ja.
Und dann geht Jesse weg und hat ein sehr, sehr wutverzerrtes Gesicht. Das ist, glaube ich, die letzte Szene in dieser Folge.
Ja.
Und Jesse hat einen Kaffee auf. Kann man das so sagen?
Ja, das stimmt. Ja, also ich finde das gut, wie das dargestellt wird, denn das ist, also Breaking Bad hat sich da ja wirklich auf eine richtige Studie bezogen. Denn es genauso wie es da abgelaufen ist, läuft es halt leider wirklich in der Realität ab.
Mhm.
Es werden halt immer wieder Kinder benutzt und ich sage bewusst benutzt, denn natürlich ist es einfach so.
Ja.
Weil sie einfach loyaler sind, sie sind nicht strafmündig und natürlich fallen sie auch weniger auf. Du würdest einem Kind nicht unbedingt misstrauen, wenn du sehen würdest, das fährt da jetzt mit seinem Fahrrad lang. Da denkst du dir ja nicht, da sind bestimmt Drogen dabei.
Ja.
Also, und das finde ich gut, dass Breaking Bad dieses Thema auch aufmacht. So wie du ja sagst, es wird ja relativ wenig thematisiert, was Drogen eigentlich wirklich mit den Menschen anrichten. Außer mit Jane halt haben wir das ja noch nicht wirklich viel gesehen bis jetzt. Aber dass wir erfahren, was Kartellarbeit so bedeutet. Das finde ich gut. Also es ist natürlich schrecklich, dass es so passiert, aber ich finde es gut, dass die darauf aufmerksam machen, indem sie das halt in die Serie mit einbauen.
Warum kauft Jesse Drogen überhaupt bei ihm? Will er sicher gehen, dass dass das irgendwie stimmt, dass das auch wirklich Thomas ist. Möchte er gucken, wer die Leute sind, die da ihm die Drogen verkaufen?
Ja, ich denke, er will jetzt Rache für Combo und ja, irgendwie vielleicht auch ein bisschen, weil er ja mitbekommen hat, wie Andrea darunter leidet, was mit Thomas passiert ist.
Und dann geht er mal gucken.
Ja, naja, dann sieht er ja, wer das ist und vielleicht, Drogen sind ja oft auch irgendwie gekennzeichnet. Bei Walter sind sie ja zum Beispiel blau. Oft sind da ja auch irgendwie dann noch so Motive mit drauf oder so. Weiß ich von
Monet, ja, genau, als Unterschrift.
Ja, genau.
Also um zu gucken, was das für ein Meth ist.
Ja, und was es für ein Meth ist, findet er ja vielleicht auch raus dann. Wir werden es sehen, wir werden es erfahren. Aber nicht mehr diese Folge. Weil jetzt wollen wir ja nochmal wissen, was Walter eigentlich gemacht hat.
Der war nämlich wieder beim Abendbrot am Start mit seiner Familie. Und man versteht sich, man macht Späße. Ja. Walter Junior, ich will ein neues Auto, ha, 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 ha. Ich hätte gern das und das Auto, ha, 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 ha. Kriegst du Walter Junior, ha, 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 ha.
Habe ich gerade keinen Stift da, ha, 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 ha.
Skyler fordert anschließend den Mann kennenzulernen, der die Geldwäsche organisiert. Man könne da schließlich viel falsch machen.
Ja.
Und man hat schon Walters Gesicht gesehen, bitte nicht.
Ja.
Ich will das nicht. Ich möchte nicht, dass Skyler mit zu Saul kommt.
Warum eigentlich? Saul ist doch absolut seriös.
Als sie dann im Auto saßen danach und dann dahin gefahren sind, habe ich mich aber wirklich drauf gefreut auf das, was dann kommt. Aber vorhin noch eine Sache. Mir ist aufgefallen, dass Skyler offenbar wieder attracted ist zu Walter.
Ja.
Und sich dem bewusst ist und extrem mit sich moralisch hadert. Man erkennt, man sieht das in ihren Blicken. Sie schaut immer wieder hin und man merkt, okay, sie ist irgendwie fasziniert von dem Mann und dann aber auch wiederum angewidert, vielleicht auch von sich selbst, dass sie diese Gedanken wieder hat.
Ja.
Oder meinst du, dass ich da zu viel reininterpretiere?
Nein, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Warum sonst sie fordert ja jetzt gerade richtig, dass sie wieder Teil seines Lebens wird. Er muss ihr ja wohl nicht Saul vorstellen, so was soll das Ganze gerade? Aber sie drängt sich ja förmlich auf, finde ich.
Ja, wobei, da glaube ich, das hat schon irgendwie seinen Zweck, weil sie natürlich auch recht hat, dass man da viel falsch machen kann. Sie kennt ja die Hintergründe
aber
überhaupt
nicht.
Aber
wer ist sie denn? Also, sie muss ja auch...
Offenbar ist sie auch nicht so schlecht.
Und das ist ja genau wie mit Walter, der irgendwie weiß, wie ein Business funktioniert, ja, aber ein legales Business. So, Leute, ey, nervt halt nicht rum.
Okay, also du findest das
so,
nicht gut.
Wie sie sich gleich wieder so darstellt, so, ich habe schon die Ahnung, also ich sollte da vielleicht den mal kennenlernen, ich bin ja Buchhalterin, toll.
Ja, Moment, ich bin mir da nicht so ganz sicher in der Serie, ob sie nicht vielleicht sogar Steuerberaterin ist.
Sie ist Buchhalterin.
Aber sie macht auf jeden Fall mehr als eine Buchhalterin.
Das ist vielleicht anders in den USA, sie ist keine Steuerberaterin.
Ich weiß ja nicht, wie das System in den USA ist, aber sie scheint mehr als eine reine Buchhalterin zu sein, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber die Arbeiten, die sie dabei macht, wirken zumindest für mich so, als würde sie ein bisschen mehr Ahnung haben als...
Findet sie einfach gut.
Ja. Lisa möchte ihr das nicht gönnen, dass sie...
Ach, weiß ich nicht. Leute, ihr wisst, ich habe kein gutes Verhältnis zu Skyler. Es ist einfach so. Aber es ist ja schon wieder so, sie fordert das jetzt ein und Walter möchte es ja eigentlich nicht. Aber schon wieder ist es so, dass er sich von ihr dazu bringen lässt, darauf jetzt einzugehen. Und ich bin mir auch sicher, sie findet ihn gerade auch wieder ein bisschen gut. Vielleicht fühlt sie sich von dem Geld angezogen, vielleicht von der Macht, die er jetzt ja irgendwie auch hat. Vielleicht davon, dass er wieder selbstbewusster ist. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall findet sie ihn ja, sie geht ja wieder ganz anders mit unserem Walty um.
Ich merke schon, dass Skyler jetzt back in business ist, führt dann dazu, dass wir uns beide wieder ständig über Skyler streiten. Das hat sich ja ein bisschen gelegt bei uns.
Eigentlich ja.
Walter und Skyler fahren dann jedenfalls zu Saul, um sich Sauls Pläne anzuhören. Diese missfallen Skyler. Sie würden nicht zu ihm passen. Ganz kurz, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, was die Pläne waren, aber Sauls Pläne für Walter waren, und da musste ich dann lachen, weil du ja letzte Folge gesagt hast, es ist etwas Ähnliches wie ein Freizeitpark, ist oder sind, dass Walter sich eine Lasertag-Arena kauft.
Ja, ist doch. Fand ich fast nicht
Sauls
weit weg.
Erklärung, warum Laser, ist ja, weil Walter Wissenschaftler, Physik und Laser, das würde doch so gut zusammenpassen. Also entweder Saul hat keine Ahnung, was Lasertag ist, oder er hält Skyler einfach für doof. Und
ich glaub,
was man ja auch
doof,
sieht am Anfang, er will ihr ja erklären, wie Geldwäsche funktioniert.
Genau.
Und Walter ist so, meine Frau ist Expertin.
Ja, stop it.
Auf der Heimfahrt hat Skyler eine bessere Idee. Walter solle die Waschanlage kaufen, in welcher er früher gearbeitet hat.
Jetzt hier gleich mal mit eingebunden, dass es eine bessere Idee ist. Das weiß ich ja gar nicht.
Naja, eine bessere Idee aus Skylers Sicht.
Gut.
Dann darfst du Ihr merkt weiter. Schon, ne, wie hier wieder von Luisa geschossen wird. Ich möchte es nochmal. Ne? Als Walter diese Idee Saul vorschlägt, bemängelt der das Fehlen eines Dannys, ein vertrauenswürdiger, visionärer Geschäftsführer. Skylar bietet an, diese Aufgabe zu übernehmen.
Ich fand es so witzig, als Walter das dann als Skylar erzählt hat und sie sagt, was ist ein Danny?
Und Luisa, ganz kurz, können wir jetzt inzwischen eigentlich davon reden, dass meine ursprüngliche Vorhersage, dass Skylar irgendwann zu Komplizin wird, Walter, können wir die schon abhaken? Weil meiner Meinung nach ist sie hier wirklich ganz haarscharf davor.
Ja.
Spätestens, wenn sie wirklich in der Waschanlage sitzt und Papiere wälzt und sich fragt, worauf habe ich mich da eingelassen?
Wir machen den Haken, falls sie wirklich mal was für sein Business tut und nicht nur einfach dumm rumschnackt.
Und nicht nur, wenn sie Erfrischungsstäbchen austauscht im Auto.
Genau.
Die leckeren mit Ingwer. Esse ich gern.
Ja?
Mhm. Ingwer soll ja gesund sein. Mich mag Luisa eigentlich auch nicht.
Man könnte das manchmal denken, ne? Aber doch, dich mag ich eigentlich, Jesper.
Gut.
Ist okay.
Wie findest du eigentlich Skylars Rolle generell in dieser Folge? Aus neutraler Perspektive.
Ich kann das nicht neutral, weil es ist so, sie kommt ins Bild und ich bin genervt. Sie nervt mich einfach. Saul bezeichnet sie ja später nochmal als Yoko Ono. Und habe ich so gedacht, ja. Und das ist irgendwie auch so. Die Leute, die Fans von den Beatles fanden ja Yoko Ono auch nervig. Ja. Und haben ja gesagt, sie hat die Band zerstört, weil sie John Lennon nach New York geholt hat. Und dann ist er ihretwegen erschossen worden. So, ob das ist, also würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben, aber im Prinzip habe ich das gleiche Empfinden. Saul und Jesse und Walter sind ja irgendwie gerade so eine Gruppe mit Gustavo zusammen. Und sie funkt da jetzt dazwischen und sie kommt dazu und meint gleich einen auf Boss zu machen, obwohl sie eigentlich mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun hat. Sie hat daran keinen Anteil, sie hat das nicht mit aufgebaut. Sie hat immer nur noch Steine in den Weg gelegt.
Sie hat es nicht mit aufgebaut, aber sie ist ja jetzt mit drin. Denn sie hat sich da selber mit reingeschaufelt, indem sie gesagt hat, dass wir die Rechnung übernehmen für Hank.
Ja.
Aber natürlich kann man es doch nachvollziehen, dass sie jetzt sich darum kümmern möchte, dass jetzt nicht nachvollziehbar ist, woher das Geld kommt und dass das Geld sauber gewaschen wird und dass das nicht plötzlich auf sie zurückfällt.
Ja, sie hat ja auch super fachmännisch recherchiert, indem sie bei Wikipedia Geldwäsche eingegeben hat. Also, wenn die keine Ahnung hat, dann weiß ich auch nicht.
Und eine Sache, die wir hier noch ausgelassen haben, Skylar hat die Scheidungspapiere gar nicht eingereicht.
Ja.
Das spielt nämlich auch wieder zu dem Punkt, den ich vorhin meinte, als ich sagte, hier entscheidet einfach jeder immer über die Köpfe der anderen hinweg. Walter war davon ausgegangen, dass er schon längst geschieden ist.
Ja.
Was ich ihm nicht ganz glaube, weil ich glaube, man kriegt dann Papiere zugesendet, dass man jetzt geschieden ist. Aber Skylars Begründung war, man kann Eheleute nicht dazu zwingen,
gegeneinander auszusagen.
Da muss ich natürlich wieder sofort an Arrested Development denken. In einer der ersten Folgen, als der George Senior im Gefängnis sitzt und zu seinem Sohn sagt, Michael, man kann Eheleute nicht für das gleiche Vergehen in den Knast stecken. Und sein Sohn sagt,
doch,
ein netter Gedanke, aber leider falsch.
Ja, ist ja nicht die gleiche Person, ne?
Es hatte so einen ähnlichen Vibe.
Ja, obwohl Skylar hier ja immerhin recht hat.
Skylar hat eigentlich einen klugen Gedanken.
Das konnte Oder ich auch kannst nachvollziehen. Du das? Ja, das konnte ich wirklich auch nachvollziehen. Also das ist ja wirklich eine gute Idee gewesen, denn da wiederum finde ich, mal abgesehen davon, dass man daran ja auch merkt, dass ihr Walter scheinbar auch doch nicht so egal ist, wie sie es zwischendurch immer irgendwie suggeriert hat. Hierbei geht es ja dann auch wirklich um die Kinder.
Ja.
Und das finde ich nachvollziehbar. Und Walter wollte sich ja eh nicht scheiden lassen, hat ja nur zugestimmt, um ihr irgendwie entgegenzukommen. Und deswegen, das finde ich jetzt nicht so. Also du hast natürlich recht, sie hat einfach über seinen Kopf hinweg entschieden, hat ihn darüber nicht informiert, nur so beiläufig dann, ach so, nee, geschieden sind wir gar nicht. Und du, mach dir mal keine Gedanken.
Wo ist eigentlich dein Ring, Walter?
Okay. Ja.
Trägst deinen Ring gar nicht?
Ja. Was er sich also erlaubt, ne?
Ich fand es noch lustig, genau, es gab dann diese Szene, dass Walter mit Saul zusammen im Auto sitzt und sie sich die Waschanlage angucken. Ich mochte Sauls Ausdruck, dass er sagt, naja, wenn das dann hier irgendwie nicht läuft, dann haben sie am Ende einfach nur ein großes Haus, was sehr viel Wasser verspritzt. Und er sagt, also erstmal scheint er wirklich, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, dass er wirklich eine gute Menschenkenntnis hat, weil er erkennt sofort, man sieht den Inhaber der Waschanlage, wie heißt der nochmal?
Bogdan.
Man sieht Bogdan da rumlaufen und kommandieren und Saul erkennt sofort, das ist nicht unser Danny, der Typ, der ist nicht vertrauenswürdig, was ich schon mal bezeichnet fand. Und Er sagt, dass er sich mal vor einer Frau als Kevin Costner ausgegeben hat. Und da habe ich gedacht, das glaube ich sofort.
Ah ja, Kevin, der ist ja der Hauptdarsteller von Yellowstone.
Und der sieht wirklich aus wie...
Ja, stimmt.
Wie Saul Goodman, oder?
Ja, stimmt. Bisschen
besser. Googelt das mal, wenn ihr nicht wisst, wie Kevin Costner aussieht.
Ja.
Bisschen besser, ja, stimmt.
Mhm. Saul in hübsch ist Kevin Costner.
Dann gab es noch eine Szene. Oder wolltest du noch was sagen, Lisa? Du guckst ganz nachdenklich.
Ich will noch was dazu sagen, dass Danya Skyler sich als die vertrauenswürdige Person vorschlägt. Und so unabhängig, wie ich jetzt von meiner, also so viel Abstand, wie ich jetzt von meiner Meinung über sie nehmen kann, möchte ich dazu sagen, inwiefern hat sie sich denn, was dieses Business jetzt angeht, als vertrauenswürdig erwiesen? Sie hat ihm immer nur Vorwürfe gemacht.
Ich glaube gar nicht.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, eine Notlösung, weil sie kennt ja Walter nun auch schon ein paar Jahre. Die beiden kennen sich ja vermutlich so gut wie keine andere Person sie kennt.
Ja.
Und das zählt ja dann wieder eigentlich da rein, dass die sich ja dann irgendwie nähern die beiden sich ja wieder an. Und es gibt irgendwo noch eine Vertrauensebene zwischen den beiden. Und Skyler scheint diese hier anzusprechen. Und
ja, aber man sieht halt auch, sie hat jetzt Bock auf dieses Business. Also.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe da auch drüber nachgedacht und ich habe Skylers Motivation auch nicht komplett durchstiegen. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob sie das vielleicht gut findet. Oder ob es wirklich so eine reine Zwecksache ist.
Ich glaube, sie würde sich in der Rolle gefallen, das Geld gut zu waschen. Und sie will jetzt, glaube ich, sich selbst und vielleicht auch Walter beweisen, ich kann das richtig gut. Und Saul will sich es ja auch beweisen.
Hm. Okay, also ich höre daraus, du insgesamt
hast ja, mir gefällt das nicht. Ich hätte es schön gefunden. Also in dieser Staffel, wir werden sie ja auch nochmal durchgehen, aber in meinen Augen hätte in dieser Staffel Hank verschwinden können aus der Storyline, Skyler hätte aus der Storyline verschwinden können und Jesse auch.
Bei Jesse würde ich dir zustimmen. Bei den anderen beiden nicht.
Hank, Lennart der Weise und du seid euch da ja auch einig, dass das viel von der Spannung ausmacht. Nur aus meiner Sicht der Dinge hätte das viel Platz für neue Plots halt geschaffen. Und Breaking Bad wird bei weitem nicht langweilig. Aber ich weiß noch, dass ich das gedacht habe, während ich das erste Mal geguckt habe. Und ich würde es auch jetzt immer wieder so, ja.
Ich weiß noch, dass ich in der ersten Folge gesagt habe, dass es super spannend wäre, wenn Skyler und Walter irgendwie zusammen darin verstrickt sind, weil die beiden von ihrem Charakter her so unterschiedlich sind und, glaube ich, so viele verschiedene Aspekte da reinbringen.
Ja.
Und deswegen habe ich mich sehr über dieses Angebot von Skyler gefreut. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie es annimmt oder ob Walter es überhaupt annimmt.
Ja.
Er ist da ja, glaube ich, jetzt nicht so begeistert davon. Naja, es gibt noch eine Szene am Ende, die ich sehr interessant fand.
Mhm.
Walter wird angerufen im Labor.
Mhm.
Das Telefon klingelt. Das klingelt auch mal zum ersten Mal.
Ja.
Denn beide sind schockiert.
Ja.
Gus ist dran und lädt Walter zum Essen ein.
Mhm.
Und er lädt ihn bei sich zu Hause zum Essen ein.
Mhm.
Gus ist begeistert davon, während sie dann essen, wie ein Essen bestehend aus so vielen Zutaten einen ganz bestimmten Geschmack erzeugt, der ihn sofort in seine Kindheit zurückbringt.
Mhm.
Und Walter erklärt ihm dann, wie genau das mit den ganzen Neuronen und so.
Mhm.
Ich kann es jetzt leider nicht erklären, zustande kommt.
Kein Problem, Jasper.
Und dann gibt es einen Spruch am Ende. Walter möchte wissen, warum haben sie mich hier eingeladen zum Essen? Und Gus sagt, sie sind jetzt ein wohlhabender Mann. Reichtum geht mit Verantwortung einher. Ich möchte nicht, dass sie den gleichen Fehler zweimal machen.
Ja.
Und dann ist die Folge zu Ende.
Ja.
Und ich habe gedacht, was meint er? Ich möchte jetzt nicht, dass du es jetzt mir sagst.
Für dich ist die Folge zweimal zu Ende gegangen, auf jeden Fall.
Wieso? Ach, stimmt.
Alles hat ein Ende, nur diese Folge hat zwei.
Stimmt, die Folge hat zwei Enden. Die letzte, danach kommt noch die Szene mit Jesse, ja. Aber da so geht Walters Folge zu Ende.
Vorbei, ja.
Und
was meint er mit dem Fehler? Was ist deine Theorie?
Ich kann mir vorstellen, dass Gus findet, dass Walter zu viele Baustellen hat. Dass er das mit dieser Unruhe in der Familie uncool findet. Und dass er weiß... Man sagt ja immer zu Lottogewinnern, sagt das nicht, wenn ihr im Lotto gewinnt. Erzählt das niemandem, nicht mal eurer, oder wenn überhaupt, dann vielleicht eurer Frau oder eurem Mann oder wie auch immer, weil das einfach nur Probleme mit sich bringt. Und ich kann mir vorstellen, Gus sieht ja, Walter hat schon genug Probleme. Er wird ja auch ständig angelogen und so. Und Gus ist ja ein Experte im Delegieren.
Ja.
Der lenkt ein Imperium und hat einfach seine Männer für alles. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Rat an Walter ist, wenn wir jahrelang zusammenarbeiten sollten, du sehr viel Geld verdienst, dann solltest du anfangen, Sachen delegieren zu lassen und nicht überall selber deinen Kopf reinzustecken. Das wäre mein Guess. Aber vielleicht ist es auch lame.
Soll ich meinen Guess auch sagen? Oder soll ich es nicht sagen?
Ich bin mir zum Beispiel hier gar nicht so sicher, ob die Auflösung dieser Frage ein Spoiler wäre oder ob das einfach nur so wie...
Interpretation.
Ja, genau. So wie nämlich der Anruf bei Hank, ja, der ihn gewarnt hat. Weil das, es ist ja irgendwie klar, dass es Gas ist, aber es wird ja oft... Ich glaube nicht, dass es jetzt nur aufgelöst wird, dass irgendwo nochmal gesagt... Doch Walter löst es ja eigentlich auf. Er geht ja zu Gas und sagt, warum haben sie Hank gewarnt?
Gewarnt.
Ja, aber dann, wenn du sagst, nö, das ist sowieso kein Spoiler, dann klar, sag mir, wie du es interpretierst.
Also ich hätte gedacht, dass Gus sich hier auf Jesse bezieht und dass er das so sieht, dass der erste Fehler war, Jesse wieder ins Boot zu holen. Mhm. Und dass sie jetzt vielleicht schon Verdacht schöpfen, dass Jesse da irgendwie irgendein krummes Ding dreht und dass er ihm jetzt durch die Blume rät, er würde ihm dazu raten, nicht ein zweites Mal an Jesse festzuhalten und zu sehr auf sein Herz zu hören, sondern rational die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Weil Gus ja von Anfang an gesagt hat, es ist ein Fehler, mit Jesse Pinkman zu arbeiten.
Ja.
Ich habe auch überlegt, ob er irgendwas mit Grey Matter meint, von wegen, steig jetzt nicht wieder aus, aber es glaube ich nicht.
Das wird zu weit hergeholt, glaube ich. Ich glaube, das Thema ist gegessen mit Grey Matter und Gretchen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt nochmal auftauchen. Du weißt es.
Ja.
Aber da ist ja noch viel mehr drin in dieser Szene. Einmal, wir müssen generell, glaube ich, mal darüber sprechen, wie Gus wohnt. Also so wie er wohnt quasi in einem etwas teureren Modell seines Volvos, nämlich ein Haus, das schon recht groß ist und er hat auch so zwei Säulen vor der Tür, wobei das in Amerika, glaube ich, sowieso so ein Ding ist, haben viele Leute. Ja. Aber es ist Understatement. Ja. Man sieht, da ist viel Geld hinter, aber es ist nicht, es gibt eine Auffahrt, die ist aber jetzt auch nicht so mega prunkvoll. Mhm. Und im Haus selbst wirkt alles sehr modern.
Ja.
Eine sehr, sehr große Küche, schönes Licht. Und wir lernen, er hat offenbar Kinder. Denn es steht Kinderspielzeug herum, aufgeräumt.
Ja, und das merken wir uns mal, dass er das gesagt hat und dass wir auch Kinderspielzeug gesehen haben und werden dann irgendwie spätestens in Staffel 4 nochmal darüber sprechen, ob Gustavo wirklich Kinder hat oder ob er hier vielleicht auch einfach Walter ein bestimmtes Image vorspielen wollte, so wie er es gewohnt ist.
Das kann natürlich sehr gut sein, dass das gar nicht sein Zuhause ist, sondern von irgendeinem Geschäft.
Ich glaube, es ist schon sein Zuhause, aber ich glaube, er hat es halt vielleicht hergerichtet, um Walter eine bestimmte Lebenssituation vorzuspielen.
Ja, aber würde, auf den Gedanken bin ich vorher gar nicht gekommen, Luis, aber wäre ein Gast nicht schlau genug bei einer Person wie Walter, die nun wirklich nicht ganz ungefährlich ist, glaube ich, auch für ihn, wäre das nicht dumm, seinen Wohnsitz zu verraten? Also nicht, dass Walter dann mit dem Baseballschläger auftaucht und ihm den Kopf einschlägt, aber grundsätzlich ist es ja als jemand, der viele Feinde hat, das wird bei Gast so sein, gut sein, wenn die Leute nicht wissen, wo er wohnt. Und irgendwie gefällt mir die Vorstellung, dass er zu irgendeinem Geschäftsfreund geht und sagt, hey, ich brauche mal dein Haus und ich brauche dein Kinderspielzeug.
Das werden wir noch herausfinden jetzt, weil ich kann dazu nicht viel sagen. Außer natürlich, dass jemand wie Gus natürlich ganz gut beschützt sein wird.
Ja, ich denke, er gibt Walter ja ein Messer in die Hand.
Mhm.
Walter spiegelt sich einmal sehr kurz da drin.
Ja.
Und ich habe gedacht, wenn Walter jetzt Gus hätte abstechen wollen, hätte er es geschafft. Weil ich kann mir vorstellen, dass Gus zum Beispiel eine stichsichere Weste trägt, immer. Der sieht ja immer ein bisschen aufgepumpt aus.
Mhm.
Der scheint auch viel Sport zu machen.
Mhm.
Aber ich glaube, dass er gegen alle Eventualitäten gerüstet ist.
Das glaube ich auch.
Dass da Personenschützer im Raum daneben stehen und.
Da muss man ein bisschen überlegter vorgehen. Und ich glaube, Gus ist im Moment, was die Gefährlichkeit von Walter angeht, ungefähr auf dem gleichen Stand wie du. Ihr unterschätzt ihn einfach.
Gus.
Walter.
Ach so.
Gus und du unterschätzt Walter.
Ja, weil.
Du sagst immer wieder, er ist ein Lappen und er lügt schlecht und bla bla bla. Und das werden wir ja alles noch sehen. Wir werden es alles noch sehen.
Lisa freut sich schon so auf die Auflösung.
Ja, wirklich.
Sie kann es gar nicht
abwarten. Ich freue mich eigentlich, wenn wir die letzte Folge haben.
Wenn Walter ganz Albuquerque in die Luft jagt. Lisa?
Ja. Also ich glaube, er nimmt ihn nicht so richtig als Gefahr wahr, aber er spielt natürlich mit ihm und er spielt damit, ihm in gewisser, also so ein bisschen die Macht zu übergeben in Form des Messers. Aber natürlich ist beiden klar, Walter wird da jetzt nicht unüberlegt einfach auf Gustavo einstechen.
Nein, das würde ja auch keinen Sinn ergeben.
Und er hat ja auch gar keinen Grund dazu.
Er hat gar keinen Grund dafür. Aber ich finde es schön, wie er ihn zwar zum Essen einlädt, aber dann trotzdem Walter was machen lässt.
Wieso muss er kochen?
Das ist
so unhöflich.
Nein, das ist nicht unhöflich.
So genervt.
Das ist einfach eine Machtdemonstration.
Ja, stimmt.
Er lädt ihn zwar ein, aber im Prinzip macht Walter ja bei ihm zu Hause genau das Gleiche, was er bei ihm auf der Arbeit macht. Nämlich er kocht für ihn.
Ja. Stimmt.
Und er sagt ja noch, der Knoblauch bitte.
Ja.
Und er ist ja sehr höflich dabei, aber sehr bestimmt.
Ja.
Und er demonstriert einfach in jeder Zwischenzeile, wie das Machtverhältnis ist.
Ja.
Und
ja. Und sagt noch, bitte in dünne Scheiben schneiden. Und Walter macht so 5 cm Scheiben. Wie mit der Tomate und der Gurke. Wie schneidet der Mann?
Ja.
Das kann er nicht. Da ist kein Genie an ihm verloren gegangen, auf jeden Fall. Ja, aber auch dann Fischsuppe zu machen, das ist ja super speziell.
Das ist wirklich speziell.
Also, da hätte ich dann gesagt, also Gas, ich bestelle mir was bei Los Pollos Hermanos.
Das wäre ein richtig guter Witz gewesen.
Ja.
Ich habe uns was zu essen bestellt, Gas.
Ja,
ja, wir sind im Prinzip durch diese Folge durch.
Ja. Was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht, Jesper?
Ich glaube, dass Jesse einen Alleingang startet, um gegen diese Gang vorzugehen.
Mhm.
Und Walter irgendwie damit reinreißt. Das sind die beiden Sätze, die ich mir dazu aufgeschrieben habe.
Mhm.
Und ich kann dir auch sagen, warum oder wie ich auf den Gedanken gekommen bin. Nämlich Jessys Gesicht in dem Moment, als er von Thomas weggeht.
Mhm.
So viel Hass haben wir, glaube ich, noch nie in seinem Gesicht gesehen.
Ja.
Und es ist klar, es wird irgendeine Handlung daraus resultieren. Und es ist auch klar, dass Walter da irgendwie mit reingerät.
Tja, die beiden sind...
Ich bin mir ziemlich... Ich habe erst gedacht, ob er jetzt sich vielleicht an Thomas rächt. Und dann habe ich gedacht, boah, das wäre ein bisschen
das
doll.
Das wäre krass, ein Kindermord plötzlich.
Ja, irgendwie sowas. Also,
er lässt seinen kleinen Bruder Jake Thomas umbringen.
Er manipuliert ihn dazu.
Ja. Und plötzlich haben die Eltern 2 blöde Kinder.
Ich wollte gerade sagen, ob das Verhältnis zu den Eltern verbessern würde. Nee, aber das wird er natürlich nicht tun, Gottes Willen. Zumal Thomas ja auch der Bruder ist von seiner neuen Freundin oder was auch immer die jetzt da sind.
Affäre.
Aber
Situationship.
Es wird irgendwas in die Richtung passieren.
Das, mhm.
Und ich sag mal so, es wird nicht, natürlich wird es nicht gut enden. Wir haben nämlich noch 2 Staffeln.
Ja. Und das ist immer gut im Hinterkopf zu haben, ne? Das ist
das
Vorteil.
Jetzt für dich eine Warnung an mich, dass ich hier mal ein bisschen aufpasse, was ich über Walter erzähle?
Nein. Aber ich finde, das ist immer der Vorteil, wenn man eine Serie guckt, die schon fertig ist und man fängt damit an und man sieht, es gibt so und so viele Staffeln, dann kann man sich einigermaßen denken, wie heftig es an der Stelle schon eskalieren kann.
Ja. Ja, stimmt.
So, ja. Ja. Wer ist dein Held der Folge?
Schwierig.
Für mich war es gar nicht schwierig. Soll ich erst sagen?
Ja.
Andrea.
Mhm, warum?
Weil sie heftig für sich einsteht. Jesse packt sie wirklich, also das ist ja, glaube ich, der wundeste Punkt, den es bei einer Mutter gibt, dass man sagen kann, was für eine Art Mutter bist du eigentlich?
Mhm.
Also sowieso, er reduziert sie darauf, eine Mutter zu sein. Und er unterstellt ihr noch, dass sie eine schlechte Mutter ist.
Ja.
Und wie sie ihn innerhalb von 2 Minuten... Also sie hebelt ja seine Argumentation komplett aus. Und das fand ich wirklich stark, fand ich gut gemacht. War nicht zickig dabei oder irgendwie so, dass man denken könnte, oh mein Gott, Furie. Nein, wirklich einfach sauber argumentiert, seinen blöden Spruch völlig aus den Angeln gehoben. Fand ich 10 von 10.
Mhm, finde ich gut.
Da sehen wir auch nochmal, ich finde nicht alle Frauen in der Serie doof.
Hat dir das jemand vorgeworfen?
Unter irgendeinem TikTok stand das, glaube ich, mal.
Was? Dass du alle Frauen
in der... Nee, irgendwie, ja, sind ja nicht alle Frauen in der Serie doof. Ja, aber Jane und Skylar finde ich halt doof. Und Marie finde ich auch nicht gut.
Wen?
Marie.
Ach, Marie, das...
Aber Andrea finde ich gut.
Kann ich absolut nachvollziehen. Gut. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber mein Held der Folge muss Badger sein. Ich habe letzte Folge gesagt, ich kann Badger jetzt nicht zum Helden der Folge machen. Aber ich habe ja diese Folge gesagt, dass mir die Entwicklung weiterhin gefällt. Und ich fand es diesmal sogar Naja gut, er hat ja letztes Mal, glaube ich, nur das mit dem Todesstern irgendwie gesagt und ja. Irgendwas, was ich lustig fand. Aber dieser Titel Held der Folge gilt vielleicht sowohl Skinny Pete als auch Badger, als auch der Serie generell, weil ich das irgendwie überraschend fand und schön fand, dass die beiden offenbar jetzt die Chance bekommen, auf einen guten Weg zu kommen. Und ich fände es richtig cool, wenn die jetzt verschwinden aus der Serie und wir dann am Ende der Serie zur Staffel 5, jetzt, ich weiß natürlich nicht, wie viel Zeit vergeht, aber wenn es dann nochmal irgendwo ganz klein droppt, dass Badger jetzt von Haus zu Haus zieht und Staubsauger verkauft. Auch wenn das kein nicht unbedingt ein seriöser Job ist, aber das würde was zu ihm passen, weil es wäre ein normaler Job, aber es wäre vielleicht, würde es sogar noch zu ihm passen, weil er ja vielleicht Leute weiterhin immer noch so ein bisschen abzieht, aber jetzt nicht moralisch extrem verwerflich.
Ja. Und Wirtschaft bedeutet doch immer, die Leute abzuziehen.
So ist es nämlich, Luisa.
Ja.
Immer. Alle ziehen sich generell gegenseitig
das Geld
ab.
Aus der Tasche. Hm.
Aber so, das fände ich irgendwie schön, wenn die beiden jetzt verschwinden und wir dann zum Ende der Serie nochmal sehen, ah, okay, den beiden geht's gut.
Ja.
So, weil ich möchte Badger nichts Böses.
Gut.
Und deswegen ist er mein Held der Folge.
Schön.
Und damit würde ich sagen, haben wir diese Folge fertig besprochen. Es sei denn, dir fällt jetzt noch irgendwas ein. Nein. Wir bewegen uns jetzt mit sehr großen Schritten auf das Staffelfinale zu.
Mhm. Wir freuen uns.
Vielen Dank fürs Hören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis nächste Woche.
Hasta luego. Arrivederci. Ciao, ciao. Breaking.